Wollen wir heute Abend zwei Verse lesen, den ersten aus Hebräer Kapitel 8. Aus Hebräer Kapitel 8. Vers 10. Weil dieses der Bund ist, mit dem ich mich dem Hause Israel verpflichten werde, nach jenen Tagen, sagt der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihr Denken gebe und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Auf den letzten Satz wollen wir besonders achten. Ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Die nächste Stelle befindet sich in Kapitel 11. Es ist der 16. Vers. Kapitel 11, Vers 16. Nun aber haben sie sich nach einem Besseren ausgestreckt, das heißt, nach einem himmlischen, weshalb Gott sich ihrer nicht geschämt hat, ihr Gott genannt zu werden, denn er bereitete ihnen eine Stadt. Da wollen wir auf den mittleren Teil achten, weshalb Gott sich ihrer nicht geschämt hat, ihr Gott genannt zu werden. In beiden Stellen geht es darum, dass Gott ein Gott von Menschen ist. Das ist, was uns heute Abend bewegen soll. An den vergangenen Abenden haben wir gesprochen über das Wort Gottes, die Heilige Schrift als Wort Gottes. Ab heute wollen wir sprechen über den Gott der Schrift. Bis jetzt haben wir gesprochen über das Buch Gottes, jetzt soll es über den Gott dieses Buches gehen. Das heißt, wir wollen die Frage stellen, was ist das für ein Gott, der gesprochen hat, der zu alter Zeit redete, der dann wieder gesprochen hat durch seinen Sohn und seinen Apostel und der heute noch redet, wenn dieses alte Wort uns vorgehalten wird, was ist das für ein Gott, der dort spricht und gesprochen hat? Man sagt uns, dass an dieser Stelle wir etwas missen würden heute. Nach jahrelangem Verkündigen des Evangeliums haben wir immer wieder von Jesus gehört. Und wir haben auch von der Gemeinde gehört und sehr viel auch vom Heiligen Geist. Aber es sei, heißt es, nicht allzu viel zu hören von Gott, dem Vater, beziehungsweise fehlt uns ein biblisches Gottesbild. Nun, ich kann das nicht bezeugen, ich weiß nicht, ich höre nicht so viele Predigten. Ich bin darauf angewiesen, auf meine eigenen zu hören. Das heißt, ich komme selten in einen Gottesdienst, wo ich nicht der bin, der verkündigt. Deshalb kann ich das nicht, weiß ich das nicht. Aber, und ich weiß auch nicht, wie es hier bei Ihnen ist. Aber im Gespräch mit Bruder Ache, damals auf der Konferenz für Pastoren und Prediger von Gemeinschaften, als wir uns in Kandern kennenlernten und dann am Telefon, haben wir so einiges erörtert und dann kamen mir diese Gedanken, dass ich einmal über das Wort Gottes, aber auch über den Gott dieses Wortes sprechen könnte, und zwar anhand des Hebräerbriefes. Und so sollen uns auch wieder heute Abend Texte aus dem Hebräerbrief zur Verfügung stehen. Wenn wir übergehen zum zweiten Thema dieser Woche, dem Gott der Bibel. Nun heißt es in diesen zwei Versen, die wir gelesen haben, dass Gott sich nicht schämt, ein Gott von Menschen zu nennen. Und er selbst macht kund, macht bekannt: Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Was heißt das, wenn Menschen einen Gott haben? Was heißt das, wenn Gott ein Gott von Menschen ist und sein will? Im Allgemeinen bedeutet das zweierlei. Wenn Gott ein Gott von Menschen ist, dann heißt das, dass er ihr Herr ist, dass er über sie verfügt. Gott ist nämlich ein Herrscher. Aber es gibt ein zweites H, das wir nicht vergessen sollten. Gott ist auch ein Helfer. Und das steht vielleicht sogar im Vordergrund, wenn Gott sich anbietet, ein Gott von Menschen zu sein. Das erste wird vielleicht sehr wahrscheinlich vorausgesetzt. Wer also Gott als Herrn annimmt, wer anerkennt, dass der Gott Israels, der Gott der ganzen Welt ist, der Schöpfer, wer das anerkennt, der kommt in eine Gemeinschaft mit diesem Gott. Und dieser Gott bietet sich dann als Helfergott an. So ist Gott im Himmel zweierlei für Menschen, die behaupten, ihn als Gott zu haben. Das gilt übrigens für jeden Gott, den Menschen behaupten zu haben. Sei das ein Götze, sei das ein falsches Gottesbild, wie das in verschiedenen Religionen der Fall ist. Wir sind ja nicht die Einzigen, die einen unsichtbaren Gott haben. Aber wir sind die Einzigen, die den richtigen Gott kennen, wenn wir den Gott der Bibel kennen. Wer nicht den Gott der Bibel kennt, er mag einen so unsichtbaren Gott haben oder einen sichtbaren. Er hat nicht den richtigen. Zum Gott oder zu einem Gott gehört nicht nur die Vokabel, sondern das richtige Bild von ihm. Und dieses bekommen wir nur von Gott selbst, der sich geoffenbart hat. Und deshalb war es wohl angebracht, dass wir zuerst von dieser Offenbarung sprachen: Gott hat geredet. Und jetzt wollen wir uns fragen: Wer ist das, der redet? Er ist ein Herrscher und er ist ein Helfer. Heute Abend und morgen Abend will ich über den ersten Aspekt sprechen, dass Gott ein Herrscher ist. Und dann am Samstagabend und am Sonntagmorgen, so der Herr will, wollen wir sprechen von Gott als Helfer. Er bietet sich uns als großer Helfer an. Und das, glaube ich, wird ein angebrachter Schluss dieser Woche sein. Also heute Abend geht es um Gott als Herrscher. Dabei will ich drei Aussagen machen. Bis jetzt habe ich meine Gliederung in Form von Fragen aufgestellt. Heute Abend will ich Thesen aufstellen, das heißt Aussagen machen. Diese Aussagen sind bereits das Bibelstudium vorweggenommen. Das heißt, ich gebe Ihnen zuerst das Ergebnis eines Bibelstudiums im Hebräerbrief und dann will ich Ihnen zeigen aus dem Hebräerbrief, wie der Schreiber durch den Heiligen Geist dieses behauptet, wie er das bezeugt. Wenn wir von Gott als Herrscher sprechen, dann sind es besonders drei Aussagen, vielleicht sogar vier. Ich will einmal sehen, wie weit ich komme. Aber zunächst einmal drei Aussagen, die es zu besprechen gilt, soweit der Hebräerschreiber dieses Thema bespricht. Erstens die reine Tatsache: Gott ist ein Herrscher. Das muss belegt werden. Zweitens, Jesus Christus teilt als Gott diese Herrschaft. Weil Jesus Sohn Gottes ist und deshalb Gott selbst, ist er ebenfalls dieser Herrscher Gott. Und drittens, und jetzt haben wir die geschichtliche Seite, Gottes Herrschaft durchzieht die ganze Geschichte. Von Anfang bis Ende haben wir es mit der Herrschaft Gottes zu tun. Und darüber hat der Hebräerschreiber einiges sehr Wichtiges zu sagen. Heute Abend soll also der Satz drankommen, Gott ist ein Herrscher. Und ich war eigentlich überrascht, als ich anfing zu studieren, wie viel der Hebräerschreiber hierüber sagt. Ich nehme den Hebräerbrief nun schon einige Male durch. Aber dieses ist das erste Mal, dass ich einigen Themen besonders nachgehe im Hebräerbrief. Und immer wieder blättere ich durch, Seite für Seite, um zu finden, was der Schreiber über etwas Besonderes sagt, das ich irgendwo gefunden habe im Hebräerbrief. Wo steht noch etwas darüber? Vielleicht ist es nur ein Vers, der davon spricht. Oft ist sehr Wesentliches in diesem Vers. Manchmal gibt es vielleicht 10 oder mehr Verse. Nun, über dieses Thema war ich überrascht, dass der Hebräerschreiber so viel sagte. Und dieses Thema ist so vielseitig und ich habe sehr viel gewonnen. Denn, vielleicht darf ich es Ihnen verraten, ich war Dogmatikprofessor. Und das heißt, dass ich etwas wissen muss über Gott. Denn in der Dogmatik ist das eins der ersten Themen, das drankommt normalerweise. Man muss den Studenten etwas über Gott erzählen. Was sagt die Bibel über das höchste Wesen? Und ein Thema innerhalb dieses Gebietes lautet die Regierung Gottes. Gott herrscht. Und darüber gibt es sehr viel zu sagen. Und Theologen streiten sich sogar über Aspekte in diesem Thema. Der eine sagt das so, der andere sagt, die Herrschaft Gottes sieht etwas anders aus. Ich habe mir sogar eine Dogmatik der Kirche des Nazareners angesehen. Interessant ist, was man da in der Bibel meint zu finden, von verschiedenen Seiten. Die Calvinisten, scheint mir, gehen ein wenig zu weit, vielleicht sogar viel zu weit. Andere vielleicht nicht weit genug. Nun, eines Tages werden wir es erfahren, wie es war. Gott ist ein Herrscher. Und ich war dankbar, dass ich im Hebräerbrief so viel darüber fand. Ich habe eine Liste von 14 Unterpunkten gefunden. Haben Sie Geduld? Ich will Sie heute Abend aber nicht länger als bis zu 8:30 hier halten. Ich will mich nämlich heute Morgen schon einüben auf morgen Abend. Also, wir haben jetzt das Thema, Gott ist ein Herrscher. Wie zeigt uns dieses der Hebräerschreiber? Wie zeigt er uns, dass Gott ein Herrscher ist? Erstens, er sagt uns durch den Heiligen Geist, dass Gott ein majestätischer Herrscher ist. Einige Male kommt das Wort Majestät vor im Hebräerbrief. Gleich im ersten Kapitel, in den ersten Versen, Vers 3, da heißt es, gegen Ende des Verses, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Der Sohn Gottes, nachdem er unsere Reinigung herbeigeführt hatte, am Kreuz, er starb, er wurde beerdigt, er stand aber wieder auf, fuhr gen Himmel, dort setzte er sich zur Rechten des Vaters. Die Verse 1 bis 3 sind eigentlich eine Art Zusammenfassung des ganzen Hebräerbriefes. Und hier gibt er uns die Hauptwahrheiten, die er dann besprechen will. Und dazu gehört dieses, dass Gott eine Majestät ist, eine Größe ist, ein herrlicher Gott. Dass Jesus neben ihm sitzt, darüber wollen wir morgen Abend sprechen. Aber heute Abend halten wir das erste fest, dass der Ort, wo Jesus sich hingesetzt hat, der Ort ist, wo das höchste Wesen thront. Gott selbst, Schöpfer und Verwalter des Universums. Dann haben wir denselben Ausdruck wieder in Kapitel 8. Kapitel 8, Vers 1. Hauptgedanke über dem, das hier gesagt wird. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel oder besser in den Himmeln. Gott sitzt auf einem Thron. In der Offenbarung, in Kapitel 4 und 5, wird dieser Thron beschrieben. Ein ungeheuer großer Thron. Obwohl wir nicht an einen physikalischen Thron zu denken haben. Aber schon diese Beschreibung will uns wahrscheinlich deutlich machen, dass Gott gewaltig ist und groß ist. Und wenn er ein physikalischer Gott wäre, dann würde er in der Tat einen großen Thron brauchen. Thron will heißen, dass er ein König ist, ein Herrscher ist. Und Majestät spricht etwas von der Herrlichkeit, von dem Glanz seiner Größe. Dies ist der Gott, den wir kennen. Er ist in der Tat das größte Wesen, das es gibt. Und welch ein Vorrecht, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Und dass wir unser Leben ihm anvertrauen dürfen. Wir könnten in keinen besseren Händen sein, nicht wahr? Wir sind also zu diesem großen majestätischen Gott gekommen. Er sitzt auf einem Thron und von diesem Thron ist dann auch in Kapitel 12, Vers 2 die Rede. Wir sollten, sagt der Schreiber, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat sich, heißt es dort ebenfalls, zur Rechten des Vaters gesetzt, auf den Thron Gottes. Jesus Christus thront auf dem Thron Gottes. Gott ist ein Herrscher von einem Throne aus. Das Zweite. Was für einen Gott haben wir? Er ist ein mächtiger Herrscher. Er ist nicht nur herrlich und groß und majestätisch und glanzvoll. Er hat Macht. Er ist nicht nur eine Figur, die man für schön hält, sondern er ist ein tätiger Gott. Mich hat immer wieder bewegt, eine gewisse Voraussetzung, die in der Schrift so selbstverständlich ist. Es heißt zum Beispiel bei Josef in 1. Mose 39, wenn Josef verkauft wird und nach Ägypten geführt wird, dann heißt es, Gott war mit Josef. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was da eigentlich gesagt wird? Wir nehmen das so selbstverständlich, was das bedeutet. Aber stellen Sie sich einmal vor, jemand, der die Bibel noch nie aufgeschlagen hat, liest das. Gott war bei Josef. Ja, der fragt sich vielleicht, na und? Sie steigen in den Bus und jemand sitzt neben ihnen. Na und? Das ist normalerweise bedeutungslos. Aber wenn Gott neben mir sitzt, ist das nicht bedeutungslos. Sagt jemand, hier ist nicht nur Herbert Janssen, sondern Gott ist dabei, dann ist das nicht nur eine stationäre Angelegenheit. Wo Gott ist, setzt der Geschichtsschreiber voraus, da ist Bewegung zugunsten dessen, neben ihm er ist. Wenn es also heißt, Gott war mit Josef, dann heißt das, dass Gott zugunsten von Josef gehandelt hat. Aber das ist alles vorausgesetzt. Das müssen wir wissen, wenn wir diesen einfachen Satz lesen. Noch ein Beispiel. Elia ist eben gen Himmel gefahren. Elisa, sein bisheriger Begleiter, ist jetzt alleine. Er greift den Mantel des Elias auf und geht Richtung Jordan. Und was tut er? Er wickelt diesen Mantel und macht ihn gleichsam zum Strick und schlägt das Wasser und ruft aus, was? Wissen Sie? Weiß jemand? Der Gott, ja. Es ging um den Geist, es ging um den Heiligen Geist. Aber er fragt hier, wo ist der Gott Elias? Ja und? Und wenn er das wüsste? Verstehen Sie? Was hilft mir das, wenn ich weiß, wo Gott ist? So fragt ein allgemeiner Mensch von der Welt, der noch nie die Bibel kennengelernt hat. Aber wir wissen, wo Gott ist er nicht stationär. Da sitzt er nicht nur und dreht die Daumen umeinander. Da handelt Gott. Elisa will wissen, wird Gott durch seinen Geist in meinem Leben jetzt handeln, wie Elia das mir versprach? Denn er hatte eben um ein zweifaches Maß des Geistes von Elia erbeten. Und Elia hatte versprochen, siehst du mich, wenn ich weggehe, dann wird es dir geschehen. Er hat es also Gott überlassen. Und Gott hatte es gewährt. Und jetzt darf Elisa wissen, dass dieser Geist mit ihm ist. Aber dieser Geist ist Gott. Ein Text, der übrigens zeigt, dass es sich um Gott handelt, wenn wir vom Geist sprechen. Und jetzt will er wissen, wird dieser Gott mich jetzt wirklich begleiten? Wo ist er? Ist er wirklich bei mir? Und als das Wasser sich teilte, hat Gott ein Zeichen gesetzt. Und er ging hindurch. Das war ein Zeichen, dass Gott in seinem Leben handeln wollte und durch ihn. Gott ist ein mächtiger Gott. Wenn er mit uns ist, dann zeigt sich eine Macht, die größer ist denn alles. Er übt diese Macht nicht immer aus. Aber wir dürfen wissen, dass er die Macht hat. Und wenn wir um seinen Willen wissen, dann wissen wir, dass er diesen Willen durchführen kann. Das wissen wir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese grundsätzliche Wahrheit einmal kennenlernen, dass Gott wirklich ein mächtiger Gott ist. Und der Hebräerschreiber vergewissert uns dessen. Also einige Stellen, Kapitel 7, Vers 25. Daher vermag er auch. Im Griechischen ein ganz einfaches Wort, kann er. Er kann. Übrigens ein interessantes Bibelstudium. Sammeln Sie sich einmal die Stellen, die davon sprechen, dass Gott etwas kann. Ein sehr hilfreiches Studium. Hier haben wir eine solche Stelle. Er kann auch die bis aufs ganz Vollkommene, das heißt bis zum Ziel. Er vermag diese zu retten, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Er lebt die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden. Gott stirbt nicht. Jesus stirbt nicht. Und er kann retten. Hier geht es um die schwierigste Rettung. Hier geht es um die schlimmste Not von allen Nöten. Und das heißt, Gott ist stärker denn die schlimmste Not. Er kann. Er vermag aus der Hölle zu retten. Das ist gute Nachricht. Gott kann Sünden vergeben. Er kann den stärksten, den gröbsten Sünder retten. Wir wohnen nicht in einer Großstadt. Meine Frau und ich sind schon oft in Großstädten gewesen. Aber in den letzten Jahren kommen wir nicht in Großstädten so sehr herum. Und wenn wir dann einmal wieder die Not der Großstadt vor Augen bekommen, dann kann einen das wieder ganz aufs Neue bewegen. Wenn man hier die Bierverkaufsstellen sieht und was ich da so rumstehen sehen lässt, dann bewegt einen das. Furchtbare Not. Aber Gott kann. Gott hat solche gerettet. Viele solche gerettet. Er kann retten. Er ist stärker denn die stärkste Bindung, stärker denn die Hölle selbst. Eine zweite Stelle. Kapitel 8, Vers 9. Kapitel 8, Vers 9. Nicht dem Bunde entsprechend, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Lande Ägypten zu führen. Wie schön! Gott stellt sich wie ein Vater dar und sagt, als du ein Sklave in Ägypten warst, kam ich zu dir. Du konntest nicht zu mir kommen. Du musstest dort bleiben, aber ich kam zu dir. Und ich nahm dich bei der Hand. Und da konnte keine Hand Pharaos noch seiner Gehilfen dich zurückhalten. Sie mussten ihre Hand loslassen. Ich nahm dich bei der Hand und führte dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Das ist unser Gott. Er kann. Er ist ein mächtiger Herrscher. Er herrscht über die größte Not. Weiter, Kapitel 9, Vers 28. So wird Christus einmal dargebracht worden, um die Sünden vieler zu tragen, ein zweites Mal ohne Sünde erscheinen, zur Rettung denen, die auf ihn warten. Heil und Rettung sind Wörter, die können auswechselnd gebraucht werden. Wenn wir von unserer Rettung sprechen, heute, dann können wir das mit den drei Zeitformen tun. Wir können sagen, ich bin gerettet worden. Ich kann aber auch sagen, ich werde heute gerettet. Und ich kann aber auch sagen, ich werde gerettet werden. Von dieser Rettung ist hier die Rede. Wir sind immer noch in einer Welt mit viel Not. Und wir werden hier angefochten. Aber der Schreiber vergewissert uns, eines Tages kommt Jesus und rettet uns zum dritten Mal. Wir sind gerettet von der Strafe der Sünde. Wir werden gerettet jetzt von der Kraft der Sünde und eines Tages von ihrer Gegenwart. Sie wird uns nicht mehr anfechten. Wir werden nicht mehr in Versuchung kommen und Satan wird nicht mehr da sein. Die Sünde wird weder in uns sein, noch um uns her sein. Satan wird nicht da sein, um uns zu versuchen. Wir werden gerettet werden, weil Gott uns rettet. Eine weitere Stelle ist in Kapitel 10, dort ist es Vers 13. Kapitel 10, Vers 13. Im Weiteren darauf wartend, dass und bis seine Feinde ihm als Fußschemel seiner Füße gelegt werden. Gott ist heute dabei, Feinden zu einem Fußschemel für Jesus zu machen. Das heißt, er ist dabei, Menschen Jesus untertänig zu machen. Jedes Mal, wenn ein Sünder wie Saul von seinem hohen Ross geholt wird, jedes Mal, wenn ein Sünder sich beugt vor Jesus Christus, da wird Jesus Sieger über seine Feinde. Wo das heute geschieht, werden diese Feinde zu Freunden. Und er macht sie nicht zum Fußschemel in diesem Sinne. Aber eines Tages wird er Menschen mit Gewalt unterdrücken. Die, die sich ihm nicht unterstellen wollen, freiwilligerweise, die werden sich ihm beugen müssen. Und jeder Mund in dieser Welt, der Mund derer, die gestorben sind und derer, die noch leben, werden bekennen müssen, dass Jesus Herr ist, Herrscher. Gott herrscht und er kann auch über seine Feinde herrschen, er kann sie überwinden. Kapitel 12. Vers 26, Kapitel 12, Vers 26. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Gott spricht. Er kann die Welt ins Dasein rufen mit seinem Wort. Er kann sie aber auch erschüttern mit seinem Wort. Er hält alles zusammen durch sein Wort. Er kann es zergehen lassen durch sein Wort. Er wird einmal alles erschüttern. Nun aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Die ganze Schöpfung wird zergehen, vergehen, weil Gott spricht. Und wenn er so einfach Macht hat über die ganze Schöpfung, warum sollten wir uns fürchten? Er ist mächtiger denn seine stärksten Feinde und er hat die ganze Natur in seiner Hand. Er ist der mächtige Herrscher. Wir können uns ihm anvertrauen. Denn für uns ist er ja kein Fremder und kein Despot, sondern ein freundlicher Herr. Eine dritte Aussage. Alles ist für ihn da. Der Hebräerschreiber schildert Gott als Herrscher, indem er sagt, alles, was da ist, ist für Gott da. Kapitel 1, Vers 14. Hier ist von den Engeln die Rede. Sind sie nicht alle diensttuende Geister, die zum Dienst ausgesandt werden? Die Engel sind sehr groß. Sie sind größer denn wir, stärker. Aber sie sind nicht so groß wie Gott. Und ihm dienen sie. Sie zeigen eigentlich, wie groß Gott ist und wie stark Gott ist. Sie sind Beispiel oder Bilder von Gott in ihrer großen Weisheit, in ihrer Stärke und in ihrer Herrlichkeit. Sie dienen Gott. Das heißt, das Wesen, das zwischen uns und Gott steht in der Rangordnung der Schöpfung, ist für Gott da. Da beginnt es schon. Natürlich sollen wir ihm dann auch dienen. Wir gehen also weiter, Kapitel 2, Vers 10. Kapitel 2, Vers 10. Es geziemte ihn, weswegen alle Dinge sind. Weswegen alle Dinge sind. Alles, was ist, alles, was da ist, Engel und alles, was geschaffen wurde, und wir Menschen, wir sind für Gott da. Und da haben sie den Sinn unseres Lebens. Das Leben wird sinnlos, wenn man sich selbst im Mittelpunkt versteht. Wenn man für sich selbst leben will. Wenn ich Nummer eins wird, dann wird es sinnlos, leer. Es wird aber erfüllt, wenn man die Orientierung bekommt, die biblische Ausrichtung, und man merkt, man ist geschaffen, um für Gott da zu sein. Dann wird das Leben erfüllt. Wir sind für ihn da, durch die Schöpfung. So hat Gott das bestimmt. Kapitel 9, Vers 1. Es hatte also auch das erste Zelt Dienstvorschriften. Ein Beispiel davon, dass Gott das Recht hat, den Dienst vorzuschreiben. In diesem alttestamentlichen Gottesdienst war man für Gott da und nicht für sich selbst. Die ganze Gottesdiensteinrichtung war ein Gottesdienst, war da, damit Gott gedient würde. Im Gebet, im Opfer, in der zwischenmenschlichen Wohltätigkeit, wie immer auch. Gott hatte Dienstvorschriften gegeben. Das ganze Gesetz war Dienstvorschrift. Vers 9. Welches ein Gleichnis ist für die vorliegende Zeit, gemäß welcher Gaben und auch Opfer dargebracht werden, die nicht dem Gewissen nach den vollenden können, der schuldigen Dienst leistet. So steht das wahrscheinlich nicht in Ihrer Übersetzung. Es gibt mehrere Wörter in der griechischen Sprache für dienen. Und das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet der schuldige Dienst, der obliegende, der Dienst, den wir schuldig sind. Es gibt den Dienst, den wir nicht schuldig sind, den man freiwilligerweise tut. Aber hier ist es der Dienst, der uns vorgeschrieben ist. Gott hat das Recht, einen Dienst vorzuschreiben. Unser Dienst ist ein ihm geschuldeter Dienst. Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott opferte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, zu leisten schuldigen Dienst dem lebenden Gott. Da haben wir dasselbe Wort. Auch wir, wie die alttestamentlichen Israeliten, schulden Gott unseren Dienst. Kapitel 12, Verse 28 und 29. 12, Vers 28. Darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, Gott ist ein König, dessen Reich wir erben sollen, mögen wir Gnade haben, durch welche wir Gott in angenehmer Weise, wieder dieses Wort, schuldigen Dienst tun, mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da merken wir etwas von der Größe unseres Herrschergottes, dem wir diesen Dienst schulden. Eine vierte Aussage: Wenn Gott Herrscher ist, dann sagt der Hebräerschreiber, darf alles von uns verlangt werden. In Kapitel 11, Sie brauchen es jetzt nicht aufschlagen, wir haben hier nur eine Stelle. 11, Vers 17 nimmt der Schreiber Bezug darauf, dass Gott von Abraham seinen Sohn forderte. Das ist nur ein Beispiel davon, dass Gott ein Recht hat, so etwas zu verlangen. Gott hat ein Recht, unser Liebstes von uns zu verlangen. Und wir dürfen aus Liebe zu ihm unser Liebstes ihm geben, wissend, dass er sein Liebstes für uns gab. Gott fordert nichts von uns, das er nicht selbst in seiner eigenen Erfahrung unter Beweis gestellt hat. Er weiß, wie das schmerzt. Er weiß, was im Innern von Abraham vor sich geht. Aber er hat ein Recht dazu. Und ab und zu macht er Gebrauch von diesem Recht. Abraham ist durch die eigentliche Not des Abgebens gegangen. Im letzten Moment bekam er seinen Sohn wieder, geschenkt wie vom Tode. Übrigens, Abraham dachte, so heißt es im Text in Kapitel 11, dass Gott ihn eigentlich vom Tode auferwecken werde. Er dachte, er werde ihn töten müssen. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann wusste er, Gott würde Isaak vom Tode auferwecken. Wieso wusste er das? Weil Gott gesagt hatte, von diesen werde ich dir den Samen geben. Und Isaak hatte noch keine Kinder. Der war noch ein Bursche. Also wusste Abraham, wenn dieser Junge es ist, der Kinder bekommen soll, von denen ich Nachkommen bekommen soll, dann muss Gott ihn von den Toten auferwecken. So hat er ihn also gleichsam wieder zurückbekommen. Und wissen Sie, auch wir werden alles wieder zurückbekommen, das Gott uns abverlangte. Wenn wir uns aber selbst ihm hingegeben haben, dann glaube ich, können wir alles andere ihm geben. Von Gott heißt es, der seines eigenen Sohnes nicht verschonte, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Was gibt es dann noch, das man zurückhalten sollte, wenn das Wichtigste im Himmel bereits uns geschenkt wurde? Unser Herrscher Gott ist ein totaler Herrscher, aber nicht ein Verrückter, ein willkürlicher Despot, sondern ein sehr sinnvoller, liebender und weiser Gott. Darauf dürfen wir uns verlassen. Fünftens. Auf seinen Willen kommt es immer an. Das zeigt, dass er ein Herrscher ist. Es kommt nicht auf meinen Willen an, es kommt auf den Willen Gottes an. Kapitel 2, Vers 4, blättern wir also zurück. Kapitel 2, Vers 4, ein Beispiel. Wobei Gott mitzeugte durch Zeichen und auch durch Wunder und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Gerade an dieser Stelle wollen Menschen Gott vorschreiben, wollen uns vorschreiben, wir müssten so und so. Ich sage, ich lasse mich nicht verpflichten. Das ist nicht meine Sache, was Gott in meinem Leben tut. Die Bibel sagt das auch. Die Bibel sagt klipp und klar, das ist Gottes Angelegenheit, was er in meinem Leben tut, nicht meine. Ich gebe mich ihm hin, ich stelle mich ihm zur Verfügung, was dann an Kraft ausgelöst wird, das ist total seine Sache. Und niemand hat mir vorzuschreiben, wie viel Kraft sichtbar sein sollte in meinem Leben. Als wenn Gottes Bewegungen, Gottes Tun immer festzustellen wäre. Gott tut sehr viel, das unseren menschlichen Augen verhüllt bleibt. Er handelt nach seinem Willen. Der Heilige Geist teilt seine Kräfte aus, wie er will, nicht wie wir wollen. Weiter, Kapitel 10, Verse 7 bis 10. Dann sagte ich, hier spricht Jesus, siehe, ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Darum geht es. Wenn Jesus in die Welt geschickt wird, dann geht es um den Willen Gottes, indem er oben sagt, Opfer und Dargebrachtes und Brandopfer und Opfer für Sünde wolltest du nicht, noch hattest du Wohlgefallen daran, welche dem Gesetz entsprechend dargebracht werden, dann hat er gesagt, sieh, ich komme zu tun, o Gott, deinen Willen. Indem er das sagt, hebt er das erste auf, damit er das zweite hinstelle, in welchem Willen wir Geheiligte sind, durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Am Kreuz hat Gott gewollt, sein Wille geschieht. Hier auf Erden, am Kreuz stirbt einer für uns und in diesem Willen sind wir geheiligt. Es geht nach dem Willen Gottes im ganzen Heilsplan. Werner, Kapitel 10 immer noch, Vers 36. Denn ihr habt Ausdauer nötig, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, das ist unsere Lebensberufung, den Willen Gottes zu tun. Wenn Sie wissen wollen, was Sie tun sollen, dann erforschen Sie die Schrift nach dem Willen Gottes. Das ist unsere Lebensaufgabe. Darum geht es. Gott ist ein Herrscher und sein Wille ist maßgebend. Kapitel 13, Vers 21. Im Segen, der hier zitiert wird, heißt es, der mache euch heil und tüchtig, in jedem guten Werk seinen Willen zu tun. Darum geht es. Wenn alles gesagt worden ist, so hier im Hebräerbrief, wenn nach einem Gottesdienst alles gesagt wird, was sagen wir am Schluss? Manchmal werden diese Verse zitiert als Segenswunsch. Deinen Willen zu tun. Das möge er selbst bei uns herbeiführen. Das kann er auch. Sechstens. Gott ist Herrscher und ist als solcher letzte Ausrichtung. Gestern Abend, glaube ich war es, sprach ich von der Furcht Gottes. Wenn es in der Bibel heißt, man fürchtete Gott, dann muss das nicht heißen, dass man vor Angst vor ihm zitterte. Es kann unter Umständen so heißen, das bedeuten. Aber normalerweise, wenn es den Lebensweg, den moralischen Lebensweg eines Menschen beschreibt, dann heißt das, dass Gott die eigentliche, letzte, grundsätzliche Ausrichtung eines frommen Menschen war. Und davon ist die Rede in Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns? Und auch in der Geschichte Moses in Kapitel 11, Vers 27. Da heißt es, Mose hatte den Zorn des Königs nicht gefürchtet. Natürlich hatte er Angst, er ist ja geflohen. Aber er richtete sich nicht danach aus. Das war nicht das Letzte. Der Schreiber eröffnet uns etwas, das in 2. Mose nicht berichtet wird. Das, was Mose eigentlich in dieser ganzen Geschichte angetrieben hatte, von Anfang an, war die Verheißung vom Messias. Deshalb ging er zu seinem Volk. Deshalb hat er den Mann erschlagen. Das war es, was ihn grundsätzlich trieb. Das war die Grundfurcht, nicht der König. Hätte sich nach dem König ausgerichtet, wäre am Hof geblieben. Aber weil Gott seine Furcht war, sah sein Leben ganz anders aus. Wenn wir uns nach Gott ausrichten, dann wird unser Leben eine ganz andere Ausrichtung bekommen und wird auch eine Erfüllung erleben. Siebtens, wenn Gott Herrscher ist, dann bestimmt er unser tägliches Gelingen. Ein kleines Beispiel haben wir an einer Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 3. Der Schreiber hat gesprochen von der geistlichen Trägheit seiner Leser. Und er bedauert dieses, aber er will ihnen helfen. Und er sagt, er wird nicht aufhören zu schreiben, er will weiterschreiben. Nur angesichts der Schwierigkeit dieser Lage, er weiß ja nicht, wie viel sie aufnehmen können, weiß er nicht, ob er das tun darf. Und jetzt macht er sich in gerade diesem Schreiben abhängig vom lebendigen Gott. Und er hat wahrscheinlich gebetet, Herr, soll ich jetzt weitermachen, wenn ich so überlege, ich kenne meine Schäflein, dann weiß ich nicht, ob die mitkommen. Ich wollte hier etwas von Jesus sagen, wie er im Alten Testament geschildert wird, aber die kommen, glaube ich, nicht mit, Vater. Soll ich weiterschreiben? Und dann sagt er seinen Schreibern, seinen Lesern, wenn Gott es zulässt, werde ich weiterschreiben. Und werden Sie und ich, mein lieben Leser, werden wir zusammen weiter erfahren, was Gott uns mitteilen will. Er weiß nicht genau, wo sie stehen. Er weiß, dass es nicht so schlimm ist, wie es sein könnte. Sie sind noch nicht abgefahren. Aber weiß auch nicht, ob er weitermachen darf. Und so sollten wir den ganzen Tag hindurch leben. Ob das ein Brief ist, ob das unsere gewohnte Arbeit ist, ob das eine neue Arbeit ist, ob das ein Projekt ist, ob das ein Traum ist, ein Gebet. Lassen wir uns von ihm leiten. Wir können unsere Pläne machen. Das tut der Schreiber auch. Er will. Nur, wenn Gott es genehmigt. Und wenn er Nein sagt, dann sagen wir Ja zu ihm. Ja, Herr, dein Nein gilt. Sagt er Ja, dann freuen wir uns. Nicht wahr? Achtens. Wenn Gott Herrscher ist, erlässt er Lebensbestimmungen. Ich muss etwas schneller gehen. Dies sind Verse an dieser Stelle, die vom Gesetz sprechen. Es gibt einige Stellen im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 10, Kapitel 9, Vers 20. Da ist die Rede davon, dass Gott das Gesetz dem Volk Israel gab. Und wie das dann aussah. Gott hat ein Recht, Lebensbestimmungen zu geben. Er sagt, wie das Leben gelebt werden soll. Eine mehr denn neunstündige Debatte hat stattgefunden im Bundeshaus oder im Bundestag, ich weiß nicht, wie man das hier nennt, über Abtreibung. Man ist noch, so hörten wir eben, zu keinem Schluss gekommen. Warum nicht? Wir wissen den Grund. Weil man sich nicht einig darüber ist, dass Gott das Sagen hat. Er bestimmt. Und wenn man sich nach Gottes Willen ausrichten würde, dann würde man erfahren, dass es nicht nur dem Kind gut geht, sondern auch der Mutter. Eine Sprecherin sagt, wir dürfen doch den Frauen so viel Reife zumuten. Nein, das dürfen wir nicht. Die meisten Frauen, die Jesus nicht als Herrscher haben, haben nicht diese Reife. Aber wenn sie Jesus als ihren Herrn haben, dann hilft er ihnen. Und sei die Lage noch so schwierig. Und es gibt, zugegeben, schwierige Situationen. Aber der Herr ist immer unser Helfer, nicht nur unser Despot oder willkürlicher Herrscher. Seine Herrschaft ist sinnvoll. Er hat ein Recht, Lebensbestimmungen uns aufzuerlegen. Und dann heißt es in Kapitel 7, Vers 25, Vers 12, Entschuldigung, dass er auch ein Recht hat, diese Bestimmungen wieder zu ändern. Der Schreiber sagt, Gott hat das alttestamentliche Gesetz gegeben. Und das galt für so und so lange. Und dann hat er das Gesetz geändert. Und wir sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz. Wir lernen viel von dem Gesetz, weil es Gottes Wort ist. Wir lernen, wie Gott denkt. Aber es ist nicht unser Regime. Das ist nicht der Zaun, das Feld, in dem wir leben. Wir leben in einem anderen Raum, im Raum des Geistes, des Heils, der Gnade. Und da ist das Gesetz jetzt in uns hineingelegt worden. In uns hineingelegt worden. Auch davon spricht der Schreiber mehrere Male. Gott hat ein Recht, unser Leben, ob von außen oder von innen, zu bestimmen. Neuntens, dieses verwandt mit dem, Gott darf Gehorsam verlangen. Deshalb wird Jesus gehorsam, wenn er Mensch wird, weil wir Menschen Gott zu gehorchen haben. Und wenn es heißt, und vielleicht hat Ihnen das schon mal Not bereitet, wenn Sie lesen im Hebräerbrief, Jesus lernte Gehorsam. Man lernt in verschiedenen Situationen. Grundsätzlich korrekturweise, aber dann auch informationsweise. Ich will das erklären. Wenn ich eine falsche Handlungsweise gehabt habe, dann muss ich umlernen. Dieses muss abgelehnt werden und etwas Neues muss gelernt werden. Und ich muss lernen, nicht so zu handeln, sondern so. Aber wenn es nicht um Korrektur geht, sondern nur um eine neue Situation. Ich lerne zum Beispiel, wie ein Auto zu fahren ist oder wie eine Maschine zu handhaben ist oder ein Gerät, mit dem umzugehen. Dann komme ich in eine neue Situation. Ich war nicht schlecht, bevor ich da an diese kleine Aufgabe rankam. Ich komme jetzt in eine neue Situation. So war es mit Jesus. Er lernt, das heißt, er geht durch diese Erfahrung einer neuen Situation, wo Gott in Menschengestalt jetzt erfährt, wie ein Mensch lebt. Und so geht er durch die Bewegungen des Gehorsams. Aber er war nie ungehorsam, hatte nie die Neigung zum Ungehorsam. Aber er lernt diesen Gehorsamsweg, weil er für ihn vollkommen fremd gewesen war. Er war es, er war der Gott, der den Gehorsam verlangt hatte. Und jetzt ist er es, der lernt, das heißt erfährt, was es heißt, gehorsam zu sein. Und nun kennt er uns, ist vollkommen vertraut mit unserer Lage und weiß, was das heißt, zu gehorchen, zu spuren. Und er lebt in uns. Das ist das Gewaltige. Und lebt sein Leben aufs Neue in uns, sodass es möglich ist. Weil Gott so mächtig ist. Jesus ist Gott. Und er ist mächtig, diesen Gehorsam in mir zu vollziehen, zu vollbringen. Zehntens. Gott ist Herrscher. Und das heißt, dass er züchtigen kann. Davon ist in Kapitel 12 die Rede. Manchmal macht uns diese Lehre Schwierigkeiten. Wir sagen uns, warum müssen wir denn leiden als Christen? Jesus hat doch alle unsere Leiden auf sich genommen. Warum müssen wir dann noch leiden? Nun, das ist eine schwierige Frage. Ich kann die nicht ganz beantworten. Ich weiß aber so viel, dass die Leiden, die wir erleiden müssen, wie ein kleiner Klaps auf dem Hintern sind bei einem Kind, im Vergleich zu dem, was Jesus gelitten hat, da ist kein Vergleich. Jesus hat in der Tat das große Leiden des Zornes Gottes auf sich genommen. Aber wir sollen an unserem eigenen Leibe einmal erleben, was es heißt, zu leiden, damit wir das Fürchten lernen, Respekt bekommen vor Gott und lernen, ihn als Herrscher ernst zu nehmen. Dabei ist er aber so gütig, behandelt uns, sagt der Schreiber, wie Söhne aus Liebe, ist sehr, sehr vorsichtig und weiß genau, wie schwer die Hand sein soll, die er auf uns legt. Er ist ein liebender Herrscher. Elftens. Es gibt eine Menge von Schriftstellen im Hebräerbrief, die davon sprechen, dass Gott zur Verantwortung zieht. Vielleicht wollen Sie diesen Stellen mal nachgehen. Er zieht zur Rechenschaft. Und eine der letzten Stellen ist Kapitel 12, glaube ich, Vers 23, und nein, dürfte 13, Vers 17 sein, ich weiß nicht genau. Vielleicht 13, Vers 17, wo es heißt, dass auch die Leitenden der Gemeinde, die Hirten der Gemeinde, einmal Rechenschaft ablegen müssen für ihre Aufgabe, wie sie sie getan haben. Aber jeder von uns, heißt es an anderen Stellen, wird Rechenschaft ablegen müssen. Eines Tages werden wir vor unserem Herrn stehen und uns zu verantworten haben. Und da heißt es sogar für jedes Wort, das wir gesprochen haben. Zwölftens. Gott ist ein Herrscher und bestraft den Ungehorsam. Das ist etwas anderes als züchtigen. Wer sich Gott nicht unterordnen will, Rebell bleibt, der wird nicht ungestraft davonkommen. Eines Tages wird Gott ihn einholen. Und dann ist die Rede im Hebräerbrief vom Zorn Gottes. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dann gibt er Beispiele aus dem Alten Testament, wie Gott strafen kann, wenn man sich nicht ihm unterwirft. Es ist eine gute Führung, der wir uns unterwerfen. Aber die Menschen wollen dennoch nicht ihm folgen. Und dann muss Gott so handeln. Er ist ein heiliger Gott. Er kann es nicht anders. Und jetzt das Letzte. Er bestimmt, unter welchen Umständen man zu ihm kommt. Im Alten Testament bestimmt Gott die Mittler. Er bestimmt die hohen Priester. Er bestimmt, wer sonst noch Priester sein darf. Er bestimmt den Weg, auf dem man zu ihm findet. Er hat das Recht zu sagen, unter welchen Voraussetzungen wir zu ihm gelangen können. Es heißt in Kapitel 11, Vers 6, wer zu Gott kommen will, der muss so und so. Zweierlei. Er muss glauben, dass er ist und dass Gott vergelten wird. Das heißt, dass er Gebet erhört. Es muss mit Gott gerechnet werden, im Vertrauen. Gott darf die Voraussetzungen festlegen, unter welchen wir zu ihm kommen. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, all diese Verse zu lesen. Vielleicht nur einige wenige. Kapitel 13, zwei Verse. Kapitel 13, Vers 10 und dann der letzte Vers. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt schuldigen Dienst tun. Ein sehr ernstes Wort. Gott hat vorgeschrieben, wie man zu ihm kommt. Und er hat die alten Vorschriften abgelöst. Wer immer noch unter jenen Voraussetzungen zu Gott kommen will, heute, sagt er, der findet nicht dahin. Denn jene Zeit, jene Vorschriften sind jetzt erfüllt worden in Jesus Christus, dem Messias. Und wenn man immer noch auf jenem Wege kommen will, dann verachtet man diesen Weg, der eigentlich zu Gott führt, den Weg Jesu. Nun gibt es sehr viele Menschen, die genau so handeln. Jemand schreibt mir aus Kanada vor vielen Jahren jetzt schon, Ich habe einen Bruder, der wohnt in Fürth. Wir wohnten damals in Nürnberg. Könnten Sie ihn besuchen? Er war wohl nicht gläubig. Ich tue das. Ich besuche ihn und gebe ihm mein Zeugnis und erzähle ihm von Jesus. Nach diesem Besuch bekomme ich einen Brief von diesem jungen Mann in Fürth. Und er sagt, ich möchte lieber nicht eingehen auf den Weg, den Sie mir vorgeschlagen haben. Ich möchte lieber den Weg der 10 Gebote gehen. Sehen Sie? Genau dieses. Eines Tages, wenn er an die Pforte des Himmels klopft, wird er diese Antwort bekommen. Sie haben kein Recht. Sie haben keinen Zugang hier. Sie wollten immer noch auf dem alten Wege kommen und haben den neuen verpönt. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben kein Recht, hier Zugang zu haben. Es gibt Menschen, die wollen durch eine bestimmte Religion kommen. Und die halten sie für gut. Aber Gott sagt, die haben kein Recht. Wenn wir nicht über Jesus kommen, kommen wir nicht hin. Er ist der einzige Weg. Das sagte ja Jesus selbst. Und jetzt das letzte Wort in diesem Brief. Ein schönes Wort. Die Gnade sei mit euch allen. Wahrlich. Amen. Auf diese Gnade sind wir alle angewiesen. Wissen Sie, wenn Gott nicht gnädig ist, dann sind wir verloren. Das spricht von der Herrschaft Gottes, dass er das Sagen hat, dass wir von ihm vollkommen abhängig sind. Wir können nichts tun, um Gott zu beeindrucken. Wenn er nicht gnädig ist, sind wir aufgeschmissen. Ist alles aus. Er ist Herrscher und bestimmt, wie wir zu ihm kommen. Aber er hat selbst den Weg gebahnt. Er hat selbst seinen Sohn als Schlachtopfer gegeben. Warum sollten wir diesen Weg nicht gehen? Und der Schreiber ruft auf dazu, weiter diesen Weg zu beschreiten, bis wir dort ankommen. Er sagt, wollen wir vorsichtig sein, damit wir nicht an jenem Tage, wenn die Linie überschritten werden soll, dort fehlen. Wollen wir dort erscheinen, am Ziel. Wir beten noch einmal zum Schluss. Wir neigen das Haupt dazu. O Herr, wir danken dir, dass du einen Weg gebahnt hast. Du hast deinen schlimmsten Feind überwunden, weil du so stark bist. Und nun dürfen wir die Schwachen folgen in deiner Kraft. Hab Dank dafür, dass du so groß bist und deshalb auch so gnädig sein kannst. Amen.